mein Benz und ich. Vom Daily Driver zum Profi. Du fühlst dich jung und du hast Stil. Du suchst nach etwas Echtem aus Blech und Chrom. So etwas fährt man nicht, so etwas lebt man. Tag für Tag. Und wir zusammen sind mehr als nur Fans.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von eurem Lieblingspodcast. Hier ist wieder euer Marcel von mbbaurein.de und wie immer an meiner Seite der liebe Jörn von Nogus Germany. Grüß dich.
Herzlich willkommen bei mbbaurein, dem Podcast eurer feuchten Träume.
Sag mal, hast du getrunken?
Das nehmen wir natürlich raus. Aber ich begrüße euch herzlich zum Podcast der Podcasts. Wieder mal mit mir, Jörn von Nogus Germany und dem hier selten anzutreffenden Marcel von mbbaurein.de.
Moin, moin.
Moin. Du hast gesagt, wir wollen das beide mal machen. Hin und her. Jetzt haben wir es gemacht.
Hin und her.
Ja, erledigt.
Ja, das stimmt. Hier darf jeder einmal.
Jo. Vielleicht war das so nicht gemeint, aber ich fand es jetzt gut.
Vielleicht machen wir da mal so ein, die Zuhörer können uns so, den Anfangsspruch auf ihre eigene Art und Weise zusenden und wir schneiden in jede Folge einen anderen.
Ja, das ist auch an sich gut. Die Frage ist nur, wird sich da jemand beteiligen? Ist dann doof, wenn sich keiner beteiligt.
Mist. Ach, wir finden da schon irgendeinen. Also.
Ja. Also wir gucken mal, je nachdem, wie erfolgreich dieser Aufruf dann war, entsprechend werden wir dann das Ganze ein bisschen tunen oder eben nicht. Hallo!
Ich spreche einfach die Leute auf der Straße an.
Hier ist Fritz Müller. Ich finde das so toll. Und du machst dann Herbert Meyer. Naja, und so weiter.
Le Grabowski, da wäre ich dafür.
Genau. So, machen wir es.
Beim SEC. Dann haben wir wieder Mercedes-Thema damit dran.
Wieso ist das irgendwie ein Kalle Grabowski? Ist der irgendwie ein Meilenstein in der Mercedes-Geschichte?
Bang, Boom, Bang, der Film mit Ralf Richter und seinem
gesehen.
SEC.
Ach so, okay.
Bildungslücke.
Habe ich tatsächlich schon gehört, der soll gut sein, ja. Bin ich,
Naja, gut ist halt so ein Ding, ne? Also, es sind auch ganz viele, ich meine, kennst du den Film Carnapping? Da hat ja der CW 311, hat da ja einen riesen Auftritt drin. Das ist ja hier der umgebaute Mercedes von BB Tuning damals. Und jeder sagt, boah, du musst den Film gucken als Mercedes-Fan und von wenn das Auto magst und ist derer und so, musst du diesen Film gucken. Und ich habe seit zwei oder drei Jahren habe ich versucht, mir mal die DVD zu kaufen. Na, Blu-ray brauchst du gar nicht drüber nachdenken, immer für die DVD. Und du kriegst die nirgends. Die verkauft keiner, die hat keiner. eBay, Kleinanzeigen, kannst du vergessen. Dann habe ich mal online geguckt, irgendwelche Streaming-Dienste, nix. Und dann bin ich tatsächlich durch Zufall über einen Link gestolpert, den einer bei uns in der Community gepostet hat. Du kannst dir den Film halt ganz normal auf YouTube angucken, weil irgendwelche Leute den halt mal hochgeladen haben. Dann habe ich mir an einem ganz, ganz entspannten Abend habe ich mir mal so nebenher diesen Film reingezogen, weil jeder sagte, inklusive Nino, boah, Carnapping, den musst du gucken, wenn du auf Autos stehst, Mercedes stehst, du musst diesen Film gucken. Und also, wir haben uns ja schon mal über Filme unterhalten. Ich gucke ja auch sehr viele Trash-Filme. Also so Trash-Horror und so finde ich total gigantisch. Also es muss aber auch richtiger Schrott sein. Also ich will jetzt hier keinem das Herz brechen, ne? Aber Carnapping. Hast
du mir gerade schon.
Also, also wirklich, Carnapping ist kein guter Film. Das ist überhaupt kein guter Film. Das ist eine filmische, also nicht vielleicht nicht eine filmische Katastrophe, aber eine geschichtliche Katastrophe. Also es geht einfach darum, da sind irgendwelche zwei Typen, die wollen ein bisschen schnelles Geld machen und stellen relativ schnell fest, boah, Autos sind gesucht und wenn man die jetzt hier so auf Bestellung klaut, ne, das ist auch der Untertitel dieses Films, da heißt Carnapping, ich glaube bestellt, geklaut, geliefert, also kennst ja immer Filme, die keinen deutschen Titel haben, haben im Deutschen immer noch so 35 Untertitel, die mit dem Originaltitel, aber das ist ein anderes Thema. Und es geht halt um Auftragsdiebstähle von Fahrzeugen, hochwertigen Fahrzeugen. Und ja, du denkst immer so, ja, da geht's gleich los, gleich geht der Film los, gleich kommt's. Nein, Es passiert nichts. Du siehst halt die Autos, die du geil findest, okay, die fahren da so ein bisschen durch die Gegend, werden geklaut und werden ausgeliefert. Und dann ist der Film zu Ende. Also, Story, da passiert nichts. Also, ich finde den grottig, diesen Film. Da gucke ich mir lieber auf YouTube Videos über den CW311 an. Da habe ich mehr gesehen als in diesem schlecht gemachten Film.
Ich kann jetzt hier wirklich nur sitzen und staune dem, was du da erzählst. Also kann ich echt gar nichts zu sagen.
Also, ja, ist auch vielleicht besser.
Nee, ich wollte gerade sagen, aber auf jeden Fall wird er nicht auf meine Liste kommen, sag ich so. Das Ding ist, ich habe so eine lange Liste. Da sind ja so viele Filme schon drauf. Allein, was wir jetzt schon besprochen haben, ich werde das wahrscheinlich in meinem Leben sowieso alles nicht gucken, aber also das eine oder andere schon. Aber man nimmt es sich ja auch durchaus hier und da mal vor, nur dann, wenn man dann wirklich am Abend da sitzt. Es ist ja auch so, dass du eben, wie du schon sagst, nicht alle Filme, die irgendwie so Highlights sind, auch wirklich dann als DVDs kriegst oder eben in Streamingdiensten nicht und. Und bei YouTube ist ja so, dass die, oder zumindest war es früher so, dass dann, wenn da mal Filme oder Passagen waren oder so, dann waren es halt zum einen nur Passagen und die dann auch noch so super schlecht abgefilmt, wo ich dann denke, also sowas musst du dir dann auch nicht angucken.
Nee, das ist schon richtig, aber also der, es ist, sorry, ich keine Ahnung, ich will jetzt nicht das abtun mit, ich bin für den Film zu jung, weil das Thema interessiert mich, der Inhalt im Prinzip ist eigentlich was mich so vom Genre interessiert und Autos interessieren mich. So, ob das jetzt gute Schauspieler sind oder nicht, es gibt so viele Schauspieler, die haben was drauf und keine Ahnung, ich kann dir nicht mal sagen, ob da bekannte Schauspieler bei waren, das könnte ich dir nicht mal sagen, aber das ist mir halt auch relativ egal. Ich gucke auch ganz viel asiatische Filme und Serien, koreanischen Kram, da kennt man auch keinen Schauspieler. Aber dieser Film ist, also, auf meiner Watchlist sind so Perlen wie Titanic 2, das ist ein richtig riesengroßer Trash-Film. Oder Sharknado, Sand Sharks, Snow Sharks. So richtig, richtiger Müll. Und ich sage dir,
das alles gar nicht.
Sharknado ist dagegen eine Perle. Eine Perle der Filmindustrie.
Oha.
Aber du kannst dir vorstellen, also so ein Horrorfilm, der Sharknado heißt, was passiert da? Richtig, da kommt ein Tornado, wo Haie drin sind, die Menschen fressen. In einem Film, der Sand Sharks heißt, richtig, da werden die Strandbesucher von Haien gefressen, die aus dem Sand rausspringen. Dann haben wir Snow Sharks, was passiert da natürlich? Ja, Haie im Skigebiet, die Skifahrer fressen.
Oh, was ist das denn?
Also das ist halt richtiger Trash-Horror-Müll. So, und
das ist sowas, ja, guckst du?
Ich weiß nicht. Sowas gucke ich. Mega, mega.
Oh, ich weiß, früher in den 90ern irgendwo, da gab es mal so Filme, so eine Zeit lang, da waren die Videokassetten gerade so am Aussterben, sag ich mal. War um die 90er rum irgendwie. Und da habe ich dann irgendwann, bin ich in den Laden gegangen und da hatte ich dann genau mit sowas, was du da erzählst, meine erste große Berührung. Und zwar, da hatte ich dann irgendwie, da haben sie diese Videokassetten rausgeschmissen. Und also
im wahrsten Sinne des Wortes wahrscheinlich vor die Tür, aus dem Laden raus.
Ja, also, ach, das muss noch frühe 90er gewesen sein. Jedenfalls war ich da, weiß nicht, 16, 17, irgend so. Und dann, ich weiß nicht mehr genau. Auf jeden Fall war ich da verhältnismäßig jung, sag ich mal. Und hatte dann gedacht, oh, hier eine Videokassette mit die Killer-Krokodil oder das Killer-Krokodil. Oder Riesen-Krokodil, irgend so ein Quatsch. Und das Ding, das habe ich da mitgenommen als Videokassette. Ich hatte halt noch einen Recorder oder so einen Player. Und dann habe ich mir das angeguckt. Und das war auch, glaube ich, so das letzte Mal, dass ich wirklich jetzt bewusst mich für so ein Trash-Ding entschieden hatte. Da aus Unwissenheit. Und seitdem habe ich mich da eigentlich immer von ferngehalten, weil das wirklich richtig harter Tobak ist. Da komme ich echt nicht mit.
Einmal, wir haben einmal so, das war Sonntag so, ich glaube Tele5-Zeit, da kommen ja auch immer, oder kamen so richtige Trash-Dinger. Mhm. Und das Beste, was ich da jemals gesehen habe, das war ein U-Boot-Film. Und du siehst die Außenaufnahme von dem U-Boot, du siehst quer durchs Bild ist ein Seil gespannt und ein Kunststoff-U-Boot hängt an so Drahtösen auf diesem Seil und rutscht runter.
Ja, das ist ja vielleicht schon Stilmittel dann, ne? Dass er den Trash auch so richtig sichtbar gemacht hat.
Das war so mega.
Aber ey, das geht mir zu weit. Das ist echt eine krasse Nummer. Also diese ganzen alten Filme da, die also klar gibt's auch gute. Und man, da ist ja auch für jeden immer so die Frage, wo fängt Trash an, wo hört er auf? Also es gibt auch Leute, die sagen, das heute von Bud Spencer Film. Und Terence Hill natürlich. Aber das, was du erzählst, diese Horror-Tierfilme, die irgendwie alle so mega irgendwas können und nein, da steige ich aus. Ist nicht meins. Gar nicht.
Also dann gibt's noch den Superfilm, der heißt Sharktopus. Das ist halt ein Monster, vorne Hai, hinten Oktopus. Der heißt aber auch nur Sharktopus, weil wenn's Octo-Shark wäre, wäre er nicht gefährlich. Hätte vorne Oktopus, hinten Hai, wäre nicht so gefährlich, ne?
Ja, ja. Ja, das ist echt nicht meins. Gar nicht. Ich kann diese.
Aber was ich dir empfehlen kann, was ich dir wirklich empfehlen kann, was du auf deinen Zettel schreiben musst, das ist ein wirklich guter Trash-Horrorfilm. Und der heißt Lavantula.
Ist das eine Lampe und eine Spinne, die sich gepaart haben? Das sind leuchtende Nein, Spinne, das sind die alle blendet, oder was ist das?
Es sind natürlich Taranteln, ja, die Lava spucken.
Ach nee. Oh.
Also der ist wirklich gut. Also der nimmt sich selbst gar nicht ernst. Also nicht so ein Trash-Horrorfilm, der auch meint, er wäre gut. Also der wäre realistisch. Der ist witzig. Also der ist wirklich witzig gemacht. Da sind auch so 2, 3 Schauspieler dabei, die wirst du wieder erkennen. Hier zum Beispiel Steve Guttenberg von Police Academy zum Beispiel. Den wirst du da wieder erkennen. Und das ist ganz witzig. Also, das ist wirklich ganz witzig.
Ja, das finde ich dann, das ist noch was anderes, wenn ich jetzt wie Hot Shots und solche Filme, das finde ich, das ist witzig. Also, die kann ich tatsächlich, und das ist natürlich
ja,
auch
so in die Richtung.
Grenze zum Trash, sag ich mal. Ne? Wenn er da steht und schießt auf einen Typen, der da vorne immer noch steht, und er trifft ihn einfach mit seinem Maschinengewehr nicht und steht dann in so einem Haufen von Patronenhülsen und hat den Typen, der 3 Meter weg steht, nicht getroffen.
Ja,
da kann ich
in dem Film auch noch. Wer in dem Film auch noch mitspielt, ist hier die kleine Dame von der Police Academy, ich glaube, hieß sie Hooks.
Ja, die mit der hohen Stimme. Ne?
Genau, die spielt da auch mit. Die spielt da auch mit.
Ja, auch also Police Academy zum Beispiel, wie er dann in sitzen die Polizisten im Auto und er trainiert einen Einsatz und haben dann noch ein Trinken in der Hand und er schüttet das aus dem Fenster, der eine und der andere auch, aber er hat leider das Fenster zu. Da kann ich lachen. Das ist tatsächlich, da bin ich auch stumpf, aber diesen Trash, den du da so beschrieben hast, da bin ich raus. Ich stehe auf diese Situationskomik mit dummen Sprüchen und sowas und irgendwie so, total trockene Situationskomik, stehe ich total drauf. Also das finde ich schon, aber das sind diese Trash-Filme, die sind ja einfach irgendwie nur schlecht.
Ja, es ist manchmal ein bisschen schwierig. Also es gibt tatsächlich auch, wenn wir jetzt mal wieder ein bisschen mehr, ich sag mal, auf uns bezogen Back to the Roots gehen, es gibt ja auch schon so ein paar Filme und Serien, die auch so ein bisschen Mercedes-Bezug haben. Also es gibt tatsächlich eine Serie mit einem, ich glaube, es ist ein Killer, heißt Mr. Mercedes tatsächlich, der halt in seiner alten, ich glaube, S-Klasse ist, durch die Gegend fährt und da irgendwie dann sein Unwesen treibt. Leider Gottes, die Serie kannst du nur irgendwo bezahlen und kaufen, die habe ich noch nie gesehen, soll gar nicht so verkehrt sein. Und es gibt noch einen Film, da komme ich gerade nicht auf den Namen, der spielt in einem 124 Coupé, der ganze Film, weil die nach einem Unfall in diesem Wagen gefangen sind. Der ist wohl auch nicht so besonders gut, aber der soll ganz witzig sein. Vielleicht müsste man sich das mal
den
reinziehen.
Den Titel dieses Filmes kennst du jetzt aber nicht, ne? Also ich finde halt Mr. Mercedes finde ich jetzt schon auch schon extrem. Diesen Titel, der sagt mir eigentlich schon, nee, lass die Finger davon. Aber mag sein, dass es anders ist. Wobei diese Vorstellung dann, wenn sie dann eigentlich dieser ganze Film in einem Wagen stattfindet, wie die dann da irgendwie rauskommen und wie sie da ihre Problematiken thematisieren und was weiß ich, das kann durchaus ein cooler Film sein, glaube ich.
Ja, also tatsächlich, Mr. Mercedes ist tatsächlich aus der Feder von Stephen King. Dementsprechend kann ich mir nicht vorstellen, dass das so ganz daneben ist.
Oh, aber ich glaube, der hat aber auch Sachen gemacht, wo ich auch nicht so mitkomme, ne? Also wo ich einfach, och, nicht weil sie so schlecht sind, sondern weil die mir zu abgedreht sind, wo ich dann eben nicht mehr so den Faden so richtig habe. Nicht schlecht, also es ist dann Geschmackssache. Ne? Also das sind ja auch hochwertige Produktionen und auf gar keinen Fall trashig und so, aber ich habe halt das Gefühl, dass ich da einfach irgendwann den Faden verliere, weil ich nicht mehr so genau weiß, wo es eigentlich drum geht.
Weil die versuchen halt auch dann aus dem Auto auszubrechen und dann ist der halt aber super, super stabil und okay, das ist aber ein anderer Film, weil da siehst du, das ist kein alter Benz, wo der drin ist. Und auch dieses typische, du hast ja den Tank hinten im Rücksitz, du kommst nicht in den Kofferraum geklettert und so.
Wie, der hat einen Tank im Rücksitz?
Mhm.
Was?
Ja.
Und wenn du da sitzt, dann hörst du schwuppeln oder was?
Nein, natürlich nicht. Aber du stirbst auch nicht, wenn dir hinten einer reinfährt, weil du dann nicht explodierst.
Naja, möglicherweise ertrinkst du, weil der dann einen Riss kriegt und dich überschüttet mit, naja, Benzin, ne? Ist auch nicht so schön. Aber das habe ich ja noch nie gehört, dass der Tank, der steht dann aufrecht und ist in der Rückenlehne oder was?
Ja, und jetzt habe ich's. Ich hab's. Ja. Der Film, den ich meinte, der im C-124 spielt, der ist natürlich ein deutscher Film, was soll es auch sonst sein, ne? Und der Film heißt Immer, nie am Meer.
Das habe ich mir mal notiert. Wo hast du den jetzt gefunden? Also ist das schon was, wo man es gucken kann, oder?
Nein, bei uns im Forum, da hatte das mal jemand gepostet, da bin ich überhaupt drauf aufmerksam geworden. Und ja, der Gag ist halt, es geht halt wirklich, im ganzen Film sitzen die halt in dem C-124. Und ja, ist halt irgendwie ein modellgepflegtes Auto schon, also der irgendwie, also zweite Serie, noch nicht Mopf 2, ne? Und der Gag an diesem Film ist halt, dass die halt irgendwie einen Unfall haben, sind irgendwie so verunfallt, dass die nicht mehr aussteigen können und der Wagen ist angeblich gepanzert. So, und das, ja, das ist halt dieser Kontext aus diesem Film und die ganze Zeit geht's halt darum, dass die halt versuchen, irgendwie aus dem Auto zu kommen und der Gag für uns, ja, was haben wir jetzt gelernt, was sind wir? Wir Mercedes-Nerds, ne, ist halt ein gepanzertes C-124 Coupé, also wenn das nicht gerade irgendeine Sonderanfertigung für irgendeinen total Bekloppten war, gab's das ja halt so gar nicht, ne, und auch gepanzerte Seitenscheiben, die sehen halt beim 140er Benz so völlig anders aus, als das, was man in diesem Film da sieht und ja.
Also ich sehe gerade,
den meinte ich.
Ich sehe gerade tatsächlich jetzt von 2007 eine Komödie /Drama ab 12 freigegeben, 1:28. Kann man streamen auf einem der bekanntesten Streaming-Plattformen? Zweitbekannteste? Denke ich mal. Also würde ich jetzt behaupten, dass es die ist. Und wenn man es da nicht findet, dann kann man es ja vielleicht da bestellen bei dieser Firma. Ja. Immer, nie am Meer. Ja.
Also das Einzige, was ich von diesem Film kenne, ist halt den Inhalt, den ich gerade euch erzählt habe und den Trailer. Den Trailer habe ich, auch bei uns im Forum ist der verlinkt, den hauen wir euch nochmal ganz frisch mit einem Link in die Shownotes, dann könnt ihr euch zumindest mal den Trailer angucken. Ob es sich lohnt, den anzugucken oder lieber Lavantula, weiß ich nicht. Aber ich muss euch sagen, in Lavantula kommen weniger Mercedes vor.
Ja, aber so ganz spontan muss ich dir sagen, vom Titel her finde ich Lavantula ja schon mal sehr, sehr, also da würde ich jetzt sagen, haut mich nicht direkt vom Hocker. Aber wenn du sagst, das ist so ein bisschen lustig, halt so in Richtung, also ich sag mal so Richtung Hotshots und so, dann
ja, doch,
würde ich das tatsächlich passt. Mal versuchen.
Also wenn du den gucken willst und erwartest so einen richtigen Trash-Schrottfilm, dann bist du enttäuscht, weil das ist er eigentlich nicht. Ah. Der ist halt, es ist halt eher so ein bisschen lustiger Science-Fiction mit ein bisschen Übertreibung.
Gibt's scheinbar drei Teile von.
Tatsächlich zwei Teile kenne ich, einen dritten kenne ich tatsächlich noch nicht.
Weiß ich auch nicht. Also ich habe nur gerade gesehen, dass da wohl, oder wie auch immer, sah jetzt aus, wenn es drei gibt. Jetzt doch.
Zwei habe ich definitiv gesehen, aber der erste ist tatsächlich besser als der zweite und dann kann man den dritten wahrscheinlich vergessen, wie das dann immer so ist.
Es gibt keinen Film namens Lavantula 3.
Ach, benutzt wieder die KI-Suche.
Ja, das ist
Lava Lampula.
Lavalantula. Ja, unter Wikipedia ist er unter Lavalantula. Angriff der Feuerspinnen. Hui.
Ach ja.
Naja.
Aber apropos Horror, ich habe ein bisschen was am 2.10er weitergeschraubt.
Ja, dann erzähl mal. Wenn du es mit Horror einleitest, finde ich das auch schon mal wieder sehr interessant.
Ja, also ich habe keine Feuerspinnen gefunden, bisher noch nicht. Aber ja, also ich war tatsächlich am vergangenen Samstag, habe ich mich mal mit Marc getroffen, seines Zeichens 2010-Experte, würde ich ihn jetzt mal bezeichnen. Ob er sich selber so nennt, das weiß ich nicht, aber ich bezeichne ihn mal so, weil das trifft es ganz gut. Also der hat echt Plan von der Baureihe und so sämtliche Fragen, die so bei mir mal aufgeploppt sind, hatte er immer eine Antwort. Und ja, am Samstag habe ich mich mal auf den Weg gemacht, ihn zu besuchen. Wollte von ihm auch einmal mein Tacho aus dem Schlachtwagen, den habe ich umgebaut in meinen, und da passten dann halt die Werte nicht, die im Steuergerät gespeichert waren. Das heißt, er musste damit der Star-Diagnose mal dran und hat dann mal ein bisschen in den ganzen Steuergeräten rumgefuscht. Und das kann er halt alles machen. Und dann hat er sich halt den Wagen mal generell angeguckt, und das ein oder andere ist ihm halt aufgefallen. Was mir jetzt nicht so aufgefallen ist, also ich weiß, dass er im Stand halt so leicht unruhig läuft. Das hat er schon immer gemacht, dass das nicht normal ist, war mir auch klar. Was es ist, habe ich mich besser nicht drum gekümmert, weil ich den Wagen halt nicht besonders viel fahre, das wisst ihr ja. Und er sagte, wahrscheinlich eher halb so schlimm, tausch mal die Zündkerzen, wahrscheinlich ist es dann schon weg. Wenn es dann immer noch nicht weg ist, tausch mal die Zündkabel, und spätestens dann sollte da ein deutlich besserer Motorlauf sein, weil wenn du den halt normal fährst, dann merkst du davon gar nichts, aber im Stand merkst du es halt schon. Das klingt für mich schon logisch, dass es sowas sein könnte.
Ist jetzt im Stand aber
ja, nur im Stand. Nur wenn du ihn anmachst und der läuft vor sich hin, und also sobald du ein bisschen Gas gibst, ist das auch das ganze Geräusch, diese Art und Weise, wie der Motor so ein bisschen da nicht ganz so rund läuft, ist dann halt auch weg. Also das klingt schon für mich danach.
Ja, hoffentlich.
Dann hat er sich mal unter den Wagen begeben. Der gute V8 hat ja, beziehungsweise auch der Sechszylinder hat das ja auch, der hat ja 4 Cuts, 2 Vorcuts und 2 Nachcuts pro Auspuffseite. Und ja, von 4 scheinen nur noch 2 in Ordnung zu sein. Also jeweils die Vorcuts sind wohl in Ordnung. Da sitzen ja auch die Lambda-Sonden und merken das. An den Nachcuts ist keine Überwachung irgendwie motorseitig dran. Und die klingen auch ganz hohl tatsächlich. Also wenn du mir jetzt erklärst, wenn du sich das so anhört, dann ist das nicht gut. Dann horche ich daraus, okay, es klingt anders als beim Vorcut. Was das bedeutet, war bis mir für mich dann natürlich neu. Aber die klangen sehr hohl. Und was er dann auch sagte, was man merkte, wenn du halt nach der Fahrt dahin, der stand halt schon einen Moment, aber die Vorcuts waren halt noch warm und die Nachcuts waren eiskalt. Das heißt, da scheint die Keramik, die eigentlich ja ganz gut Wärme speichert, nicht mehr so wirklich in Ordnung zu sein. Da würde ich dann halt auch mal dran müssen. Und ja, Thematik mit Cuts und der Auspuffanlage, ja, kriegt man auch nicht mehr in jeder Ecke, aber im Schlachter, zumindest die Auspuffseite links, Fahrerseite, die ist komplett identisch beim V8, die kannst du einfach so übernehmen. Das heißt, die Cuts habe ich hier, und auf der Beifahrerseite könnte man, wenn man da nichts bekommt, zumindest die Cuts rausschneiden und neu einschweißen, was jetzt auch nicht das Thema wäre, weil die hätte man zumindest hier auf dem Lager liegen. Also gar nicht ganz so schlimm.
Ja, ist natürlich schon eine Hausnummer, gut, dass du sie jetzt liegen hast, ne? Weil gerade die Cuts, das wird natürlich dann eine extrem teure Nummer, wenn du die kaufen musst.
Ja, da kannst du schon ein bisschen Geld für auf den Tisch legen, das ist richtig, aber die liegen aktuell ja hier. Sofern die bei dem Wagen in Ordnung sind, werde ich mal gucken. Jetzt weiß ich ja, nach was ich horchen muss, und dann kann man die halt einfach mal tauschen. Ja, am ganzen Gefummel des Kombi-Instruments, da waren so sämtliche Birnen kaputt, die du dir vorstellen kannst, das habe ich mal komplett zerlegt. Da sind ja so schöne, bei der Modellpflege so schöne Displays drin, was das ganze Kombi-Instrument ja so ein bisschen optisch moderner stimmt, im Gegensatz zu dem Vorgänger. Ja, was soll ich sagen? Da sind so tolle Flachbandkabel dran. Mercedes fand es eine super Idee, die nicht mit so einem Stecksystem auszustatten, wie es beim mittleren Display ist, sondern die außen sind halt aufgeklebt. Also, ja, und die sind halt auch nicht mehr in Ordnung aus dem Schlachter. Da habe ich mir jetzt erstmal Ersatzdisplays bestellt. Das sind halt leider Gottes so China-Displays, weil original von Mercedes gibt's da nichts. Da ist der offizielle Weg, den kompletten Tacho bzw. das komplette Kombi-Instrument auszuwechseln. Das ist natürlich komplett jenseits der Realität. Bin ich mal gespannt, wenn diese Tauschdisplays kommen, was die A für eine Qualität haben, wie die Anzeige aussieht, ob die farblich genau gleich sind oder ob man da einen Unterschied sieht. Und da muss ich mal gucken, kann ich damit leben oder halt nicht. Und da muss ich mal schauen. Also ich habe Displays, die sind in Ordnung. Ich habe auch Flachbandkabel, die sind in Ordnung. Aber wenn ich die einmal entfernt habe, die sind halt aufgeklebt, ist halt die Frage, kriegt man die ohne Probleme wieder auf den anderen auf das andere Display quasi umgesetzt, auf die Platine. müsste man dann mal schauen. Das würde ich dann aber erst machen, wenn mir klar ist, dass diese Tauschdisplays nichts taugen. Das weiß ich halt noch nicht. Wenn die was taugen, kann man euch dann auch mal da gerne die Bezugsquelle dann mit verlinken. Dann wären die halt in Ordnung. Die Dinger sind nicht besonders teuer. Wenn das halt wirklich dann halt qualitativ was ist, wo man sagt, ja, rein optisch ist es das Gleiche, dann wäre es okay. Hätten die jetzt eine leicht andere Farbe in der Beleuchtung oder so, müsste man mal gucken, ob man damit leben kann oder halt nicht. Da bin ich ja dann auch so ein bisschen mopperig. Warum haben wir überhaupt den Tacho umgebaut? Ne? Ganz großes Spielerei. Ab der Modellpflege Baujahr 2000 kann nämlich der Tacho etwas, was der mit dem Tacho aus 1999 noch nicht kann. Und zwar ist das digital im Tacho in diesem mittleren Display die KMH anzuzeigen. Ja, ist komplette Spielerei, braucht kein Mensch. Hat jedes moderne Auto mittlerweile, hat das sowieso. Und ja, ich dachte halt, wenn ich den Tacho eh hier rumliegen habe, der das kann, baust du den einfach mal um, um diese schöne Spielerei zu kriegen. Die Problematik war dann leider Gottes, einfach umstecken funktioniert nur so bedingt, weil der Tacho merkt, oh, ich bin im falschen Auto, ich finde den Motor nicht, den ich eigentlich einprogrammiert habe. Da musste man den halt umprogrammieren, dass er jetzt in einem V8 ist, dass er halt in einem komplett anderen Auto sitzt und dann geht auch diese Fehlermeldung weg mit irgendwie Anzeigefehler, zeigt er dir nämlich an. Ganz merkwürdig. Und die Star-Diagnose sagt dir dann, ey, Tacho jammert, er ist im falschen Auto, helft ihm mal bitte.
Ja, das ist ja diese Geschichte mit dem Verheiraten und sowas da. Ne? Also ich habe ja auch mal eine Zeit lang in der Abgastechnik gearbeitet. Da haben wir Abgasanlagen für Mercedes produziert. Und da ist es auch, dass dann im Prinzip diese ganzen, ich meine, da ist es natürlich jetzt nur so ein Strichcode, der an jedem Einzelteil dieser Abgasanlage dran ist und das wird dann halt alles abgescannt und dann sagt man, das ist jetzt ein Auspuff. So. Ich weiß gar nicht, ob das weitergehend dann irgendwie auch in der, wenn du die Software für einen Wagen programmierst und so, ob das dann relevant ist, ob du jetzt die richtigen Teile da irgendwie drin hast, wahrscheinlich nicht. Also sprich ein Nachbau-Cut oder irgendwas, ich weiß nicht, den kannst du natürlich nicht scannen, ne? Aber also auf jeden Fall weiß ich diese ganze Verheirateterei und sowas, dass das eben wirklich nur funktioniert, wenn es dann eben auch so noch die gleiche Konstellation hat, wie das einstmals vorgesehen war. Das ist natürlich dann oftmals echt ein Hindernis, ne?
Wo ich auch sehr gestaunt habe, Part 2, warum ich das überhaupt habe machen wollen, einmal mit der Star-Diagnose mal über den Wagen zu gehen. Klar, A, werden mal eben alle Fehler ausgelesen und gelöscht, was dann halt so drin war, was hinfällig war. Aber fehlermäßig war das Ganze in Ordnung. Es ist nicht mehr dazugekommen als beim letzten Fehler auslesen. Nur so ein paar Standarddinger, die klar waren. Beispielsweise Beifahrersitz ist im Moment ausgebaut. Da hat er natürlich einen Airbag-Fehler, ist ja auch klar, ist ja nicht eingesteckt. Okay, also was ich tatsächlich dann auch ganz interessant fand, wir haben das Command-System. Ich habe ja das große Radio schon drin, wo ja jetzt gerade das Bose-System nachgerüstet wird, was ich auch gerade eben noch vor der Podcast-Aufnahme da noch ein paar Kabel gezogen habe. Du musst für die Klangcharakteristik tatsächlich in dem Command einprogrammieren, was du für eine Innenausstattung hast.
Ja.
Er will nicht wissen, welche Farbe, er will wissen, ob Leder oder Stoff.
Ja, das
weil damit wird die Klangcharakteristik angepasst, um bestmögliches Ergebnis zu erzielen. Hm. Fand ich echt interessant. War auch neu für mich.
Ja, das ist bestimmt, das kann ich mir vorstellen. Das ist bestimmt relevant, also ob das jetzt jeder hört oder nicht, das steht auf einem anderen Blatt. Aber ich glaube schon für Leute, die jetzt so ein also nicht nur die ein totales Gehör haben, sondern vielleicht noch eine Stufe drunter, dass das durchaus schon hörbar sein kann. Also jetzt speziell Leder und Stoff, ne? Also sicherlich nicht, ob du jetzt da noch die Wurzelholz-Zierbretter hast oder ob das mit Stoff irgendwie bekleidet hast. Das wäre wahrscheinlich egal, aber die Sitze sind ja schon sehr, sehr, sehr große Flächen, ja. Das ist bestimmt ein Thema, ja.
Ja, also war für mich komplett, ich so, hä, warum, was, uninteressant.
Ja, hätte ich auch nicht drüber nachgedacht, gar nicht.
Aber wenn man halt tatsächlich dann drüber nachdenkt und es auch erklärt bekommt, macht es schon Sinn, wie du sagst. Man hat halt relativ große Flächen, die natürlich den Schall komplett anders absorbieren, ob es jetzt Leder ist oder ob es Stoff ist. Ne? Ja. Korrekt, richtig, genau. Ja, und dann haben wir, wie gesagt, das alles eingestellt. Dann bin ich wieder gemütlich nach Hause gefahren und habe dann auf der Rückfahrt festgestellt, es fing langsam an, dunkel zu werden. Toll, an meinem Tauschtacho sind eigentlich so ziemlich alle Birnchen kaputt, die man da kaputt haben kann. Ich konnte auch nicht richtig die KMH-Anzeige sehen. weil war schlecht beleuchtet. Zum Glück hatte ich die jetzt digital. Das konnte ich jetzt ja dann sehen und ablesen. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Der Tacho ist soweit drin. Die Birnen habe ich alle ausgetauscht, die Lämpchen. Und jetzt warte ich halt auf die Tauschdisplays und werde dann euch dran teilhaben lassen. Kann man die kaufen oder sollte man es besser sein lassen? Weil man kann ja auch denn so ein Kombi-Instrument an verschiedene Dienste schicken, die dir das Ganze reparieren, neu auflöten, Kabel ziehen und so weiter. Da gibt es die verschiedensten Möglichkeiten, um dem Anzeigewirrwarr, dem Pixelchaos da Herr zu werden, wie derjenige, den man sich da aussucht, der das repariert, da dann mit halt die Reparatur vonstatten bringt. Das macht ja jeder vielleicht ein bisschen anders. Da gibt es ja nicht den einen Weg, da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten. Aber ich werde es erstmal im Do-It-Yourself-Verfahren versuchen, weil eigentlich sollte das hier für uns kein Thema sein. Ja, bis gerade eben, wie gesagt, vor der Aufnahme war ich noch ein bisschen Kabel am Ziehen. Hab jetzt einmal alle 4 Bose-Lautsprecher im Wagen drin. Die sind jetzt alle verbaut in den Türen. Ich habe angefangen, den Kabelbaum vom Kofferraum war er ja schon gelegt. Der Subwoofer war ja schon angeschlossen. Ich bin jetzt halt Richtung Sicherungskasten weiter fortgeschritten. Da kommt jetzt die Stromzufuhr dran. Dann haben wir das Massekabel im Kofferraum ist dran. Und jetzt geht's erstmal jeweils in die Türtrennstellen, wo dann die einzelnen Lautsprecher abgegriffen werden. Und dann sind wir ja schon vorne am Radio. Und dann geht's, ich denke mal, hin diese Woche zum Wochenende, dass ich das System mir mal, dass ich das mal ausprobieren kann. Und dann könnten wir wahrscheinlich in der nächsten oder übernächsten Podcast-Folge, könnte ich euch dann schildern, wie das Ganze aussieht. Viele haben auch, wenn du das Internet dir mal ein bisschen anguckst, Thema Bose und Baureihe 210, schreiben viele, das taugt nichts, das bringt nichts, das ist viel zu teuer, nachrüsten lohnt sich nicht. Warum rüste ich das Ganze nach? Ist ganz einfach. A, möchte ich was Originales haben. B, möchte ich halt möglichst viel Sonderausstattung haben. Das wisst ihr, da bin ich ja total bescheuert. Und das Bose-System gab es so halt original in diesem Fahrzeug. Und der Bose-Verstärker ist halt mit dem Subwoofer auf dieses Auto abgestimmt. Jetzt kann man natürlich wahrscheinlich sich heute im Jahr 2025 was deutlich Besseres kaufen und auch umsetzen in diesem Fahrzeug, aber ich möchte halt erstmal mit diesen Komponenten einfach einen besseren Klang, ein bisschen Bass in dem Auto haben, was halt einfach mit den originalen Lautsprechern so schon okay war. Und ich denke mir einfach, dass das Bose-System einfach besser ist. Punkt. Dass es nicht unbedingt das System ist, kann ja sein. Aber bis Samstag habe ich auch noch nie ein Bose-System live gehört. Ich habe am Samstag bei Marc im Wagen gesessen, im 430er, auch im Kombi. Und den Sound, den ich da gehört habe, der gefällt mir ganz gut. Das scheppert nicht, du hast einen ordentlichen Klang, du hast einen dezenten Bass und es klingt deutlich besser als das originale System. Und deshalb denke ich, dass ich damit ganz zufrieden sein werde.
Ja, sehr schön. Ich habe ja am Wochenende tatsächlich einen Trip, letzte Woche, am Dienstag sind wir losgefahren, bin ich mit meiner Tochter nach Frankreich gefahren, mit dem 212er. Und da, ich weiß gar nicht, was da für eine Musikanlage drin, weißt du das, in meinem?
Ich habe keine Ahnung, was original drin ist, dann weiß ich nicht, ob du ein Soundsystem zusätzlich drin hast, okay, ob du da irgendwas Sonderausstattungsmäßiges hast. Du hast mir noch nie die Fahrgestellnummer zukommen lassen, dass wir mal reingucken.
Okay. Das kriegen wir hin. Auf jeden Fall so Musikanlage und sowas, die gefiel mir sehr, was ich nämlich tatsächlich ich dann auf Autobahnen fahre, genieße ich es einfach wirklich, wie leise diese Autos sind. Das ist wirklich so super schön, dass die so toll gedämmt sind und du brauchst die Musik nicht aufreißen wie so ein Geisteskranker, du kannst dich normal unterhalten. Einfach wirklich schön. Und ich habe dann irgendwie ein Stück Strecke gehabt, da war nichts los. Dann habe ich gedacht, dann guck mal, wie der so läuft, wenn du 200, 220 fährst. Und kein Unterschied, absolut kein Unterschied. Und du merkst in diesem Wagen einfach die Geschwindigkeiten nicht. Also generell meine ich jetzt, Mercedes ist da ja nun wirklich sehr, sehr gut gedämmt. Also die ich schon fahren konnte, wirklich mega gut gedämmt. Und das sind wirklich Reiseautos. Ne? Das habe ich da ganz klar nochmal gemerkt. Und wirklich, es macht richtig Spaß, einfach eine Strecke lang zu fahren.
Das kann ich mir vorstellen.
Ja. Gut, dann kommt dazu, da Frankreich, Belgien, über Belgien bin ich ja zurückgefahren, ist natürlich auch ein super entspanntes Fahren. Also in Frankreich in der Innenstadt, hier in Paris meine ich selbst, da ist natürlich schon respektvolles Fahren, also so wie ich das jetzt wahrgenommen habe, respektvolles Fahren, also sprich die Autofahrer, die lassen andere vor, die hupen da, also das mag früher alles so gewesen sein oder an großen Kreiseln, wenn dann so nichts weitergeht, dann haben sie auch mal gehupt, aber hier um diesen Triumphbogen umzu. Aber prinzipiell wirklich ein ganz tolles Fahren dort und die das Einzige, was da wirklich richtig krass ist, die Radfahrer, Rollerfahrer, Motorräder, E-Scooter, die knallen da zwischen den Autos durch, das ist unglaublich. Gut, ich trichte dann gesagt, dass durchaus in an Regentagen da die Unfallrate auch sehr, sehr hoch ist, weil die Radfahrer, die Roller, Scooter, was weiß ich, Fahrer natürlich dann einfach diese Show nicht mehr so abziehen können und dann auch mal auf die Nase fallen. Also aber trotzdem, da habe ich jedenfalls das Fahren mit diesem Wagen wirklich, wirklich, wirklich genossen. Die ganzen Touren, das waren ja ein paar Kilometer, die wir dann auch so hinter uns gebracht haben, das war wirklich super. Meine Tochter saß hinten drin und sagte auch, fragt dann irgendwann mal, wie schnell ich denn wohl fahre. Und dann habe ich gesagt, ja, wir fahren jetzt irgendwie 190. Und dann sagt sie, das merkt man absolut überhaupt nicht. Also auch für sie da die Wahrnehmung eben, dass das eine ganz andere Welt ist, als der Wagen, den ich dann irgendwann mal hatte, den sie dann angeführt hat als Vergleich. Ne? Also das war in dem Fall ein Focus. Das ist eine ganz andere Welt. Obwohl das eben in dem Fall auch die GIA-Ausstattung gewesen ist, sprich ein bisschen höherwertige Ausstattung und so weiter. Aber kommst eben einfach um Welten nicht dran, also was diese Klang, also die Geräuschdämmung angeht, sowohl wegen einfach nur Außengeräuschen als auch eben Fahrgeräusche. Das ist natürlich, oder nicht natürlich, sondern das ist bei dem Mercedes wirklich, wirklich toll. Mag auch bei anderen Groß- und Oberklassewagen so sein, das kann ich alles nicht beurteilen. Ich kann jetzt nur sagen, dass es bei dem einfach wirklich toll ist und mir sehr, sehr gefällt. Diese Tour war wirklich toll bei dem Wagen.
Mega. Also war auch deine Angst mit Kühlwasser und so weiter unbegründet oder musstest du was mehr nachfüllen? Nee,
ich musste tatsächlich so nach, ich sag mal so ungefähr so nach 600 Kilometern musste ich nochmal so ein Glas voll nachfüllen immer. Ja, das schon.
Aber das klingt ja dann nach der ähnlichen Menge wie vorher auch.
Ja, das ist jetzt nicht mehr ist nicht mehr geworden, aber war eben schon jetzt auch wirklich zu sehen, dass es immer so rund, ich sag mal so um die 500 Kilometer, da musste man eben Gläschen nachfüllen und dann nochmals Trinkglas so und dann ist auch erstmal wieder Ruhe für die Zeit. Das scheint nicht schlimmer geworden zu sein, aber es ist eben doch existent, sag ich mal. Also schon deutlich existent. Na, also
ja, einfach im Auge behalten, ne?
Ja, genau. Also aktuell so, jetzt qualmt nicht und nix. Das ist, ich meine, Glas ist nicht wenig, aber wiederum auf 500 Kilometer, rund 500 Kilometer ist es natürlich dann auch nicht sehr viel. Insofern muss man jetzt einfach mal abwarten, wie sich das weiterentwickelt. Wenn es schlimmer wird, gut, dann muss man dabei. Aber dann wird man vielleicht auch besser sehen, wo es jetzt wirklich hingeht. Gut, ich denke mal, es steht im Brennraum, aber weil ich habe keine Pfütze unterm Wagen und nix, also auch kein Tröpfchen unterm Wagen. Deswegen kann es nur in den Brennraum gehen, aber ich sag mal, im Moment ist es noch nicht bedenklich. Oder ich sag mal, wenn da irgendwelche Haftfilme oder Schmierfilme abreißen würden, dann dadurch, das wäre dann schon schwieriger. Aber ich glaube, das ist jetzt aktuell nur eher tropfenweise, dass es reingeht und dann nichts groß bewirken wird. Hoffe ich.
Ja, also so extrem wird es noch nicht sein, aber ich denke schon, dass man da mal gucken sollte, weil selbst von kleinen Wassermengen heißt es ja immer, dass das nicht ganz so doll ist, wenn die dir da halt den Ölkanal da, beziehungsweise den Brennraum ölfrei waschen. Ist halt die Frage, wie viel Wasser muss es sein, damit das überhaupt extrem ist, aber gut kann es so oder so nicht sein. Wenn es halt so wenig ist, dass es einfach verdampft und nichts anrichtet, würde ich auch sagen, es ist nicht so tragisch. Alles andere kann man halt so nicht sehen, weiß man halt so nicht.
Nee, genau. Also ich sag mal, so im ersten Moment würde ich jetzt vielleicht nochmal abwarten, aber da muss über kurz oder lang muss ich da schon eine Lösung dran finden, das ist klar.
Ja. Ich hatte jetzt das Glück, während du uns so schön euren Trip geschildert hast, habe ich in unserem Archiv mal gerade nachgeblättert. Du kannst ganz einfach, also noch einfacher eigentlich als am 210er sehen, ob du das Soundsystem drin hast. Du hast auf den Türdreiecken, wenn du das normale Audiosystem drin hast, steht einfach gar nichts drauf und hast du dich für sehr viel Geld aufpreislistig für Harman Kardon entschieden, dann steht es auch auf dem Spiegeldreieck.
Nee, steht nicht.
Dann würdest du das sehen.
Steht auf jeden Fall nicht Hermann Caron.
Dann hast du das ganz normale Musiksystem drin und wenn du sagst, das klingt schon gut, dann würde mich echt interessieren, wie klingt das andere?
Ja, also tatsächlich. Ich meine, ich habe Musik so als Hobby. Also das ist schon so, dass ich gerne Musik höre und so. Aber ich finde eben, ich habe bisher, das ist eben der Punkt, bisher in meinen Autos immer nicht so dolle Anlagen gehabt. Also das war alles nicht immer nicht so richtig gut. Und da finde ich, ist das jetzt schon sehr schön. Ist halt Standard vielleicht, aber ich finde die schon schön. Also, aber eben nicht, ich bin keiner, der jetzt sich hinsetzt und sagt, da kannst du noch die Geige nicht ganz raushören. Also da müssen wir noch mal sehen, müssen wir noch mal nacharbeiten. Nee, also das ist mir dann relativ egal. Zumal ich auch von der Musik her natürlich eigentlich
nicht so den Geige höre.
Nicht
ne?
so, genau, nicht so der Orchesterfritze bin, sondern es darf dann schon durchaus stark rockig sein.
Wobei ich auch sagen muss, also ich bin ja auch eher so Metal, Rock und so weiter unterwegs, aber so das ein oder andere klassische Stück höre ich mir auch ganz gerne an, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ja, es ist ja auch, also ich meine, es ist schon so, dass ich da denke, wenn ich so ein, ja, für ein klassisches Konzert vielleicht, keine Ahnung, wenn ich da mal eine Karte irgendwie mal drankommen würde, so, dann würde ich mir das mal antun einfach. Letztendlich ist das das, woraus Musik, also die Musik, die wir heute hören, ja nun entstanden ist, ne? Also mal anhören würde ich mir das schon, um das einfach mal irgendwie gesehen zu haben. Ich kann mir da gar nichts drunter vorstellen und ich glaube, das ist schon irgendwie eine Erweiterung, irgendwie eine Horizonterweiterung, sage ich mal. So, dass man einfach nochmal anders sieht, ja, wie die, also auch da, wie die eigentlich die Fußstapfen der Musik sind, ne?
Ja, es gibt ja dann auch, ich meine, du kannst ja da auch so langsam rangehen, ne? Also ich, keine Ahnung, wenn du jetzt sagst, so, das reine klassische Konzert ist jetzt nicht für mich, dann kannst du ja auch bei irgendwelchen, ich hätte jetzt so ein bisschen in die Cover-Richtung gedacht, also es gibt ja eigentlich von sämtlichen klassischen Liedern gibt es irgendwelche Rock- oder Metal-Cover.
Ja, das ist ja auch in
Ordnung. Oder auch, ja, ja. Keine Ahnung, so Richtung David Garrett oder so, ja. Der spielt zwar also auch klassisch Geige, aber macht halt auch schon ein bisschen was mehr Party da als genau, so das Standardzeug, genau. Ne? Ja. Da kann man ja auch durchaus fündig werden tatsächlich.
Ja, das meine ich, also das muss nicht klassisch im Sinne von Mozart oder sonst was, sondern eben, ich meinte eigentlich mehr so orchestermäßig, Orchester, mhm. Also so ein klassisches Orchester, sage ich mal, oder wie nennt man das? So ein Orchester ist ja schon, nennt man das Orchester?
Ich habe keine Ahnung. Ich weiß jetzt nicht, was konkret ein Orchester charakterisiert oder beschreibt.
Naja,
halt.
Ist auch wurscht. Also wenn man jedenfalls so ein klassisches Konzert anguckt oder so viele Heinis dabei sind und so, dann würde ich das jetzt irgendwie nicht direkt Orchester nennen. Man nennt es, glaube ich, Orchestergraben, ne? Bei so einem, ach, keine Ahnung, ich bin da noch nie gewesen, ich weiß es nicht, muss ich auch nicht haben. Ich würde es nur machen, wenn mir einer so eine Karte schenkt, ansonsten nicht. So, ist das jetzt mal rausgehauen, zack.
Okay, hier notieren, Jörn geht, wenn Karte geschenkt.
Ja, ja. Das notierst hab ich notiert, du dir jetzt mal am besten, genau. Und das ist, aber wie gesagt, von der Musik her wollte ich nur sagen, ich bin da jetzt nicht der Mega, ich höre sehr, sehr gerne Musik und bin da auch wirklich mit dem, was ich so groß geworden bin und so weiter natürlich, also die heutige Musik auch nicht mehr so hinterher, das kenne ich alles nicht mehr so, was die Jüngeren heute so hören, dass ich das mal sagen würde. Aber das ist einfach nicht mehr mein Ding. Und da die anderen Sachen, da bin ich eigentlich so auch ganz, ganz nett unterwegs, sag ich mal. Auf jeden Fall wollte ich nur sagen, dafür reicht diese Anlage aber zu 110%, auf jeden Fall. Und wenn es das eine bessere ist, würde ich auch nicht nein sagen, wenn mir die jemand schenkt.
Also ich habe gerade schon mal geguckt, so bei Kleinanzeigen oder so, also diese Hermann Caron für dein Auto, ja. Die wird gebraucht, so zwischen 1.500 und 2.500 Euro gehandelt.
Das hättest du mir jetzt nicht sagen müssen, das musst du dem sagen, der sie mir schenken will.
Aber der hört ja hier zu natürlich.
Nee, wahrscheinlich nicht. Den muss ich da noch zu kriegen. Nein, also brauche ich nicht. Also das ist alles gut. Das mal zu hören ist sicherlich bestimmt schön. Aber das brauche ich nicht unbedingt. Diese Anlage gefällt mir.
Ich kaufe dir die Spiegeldreiecke, dann rüsten wir die nach.
Yeah. Dann steht da Hermann Caron. Super.
Ja, voll toll.
Wenn ich es nicht hören kann, kann ich es wenigstens sehen.
Wenn du es nicht siehst, dann hörst du es auch nicht in deinem Falle.
Ja, so ist es, genau. Und dann ist natürlich jetzt die Zeit rückt ja immer näher, wenn wir daran denken, dass ja demnächst die der Freimarktumzug ist.
Und mit dem Saab Cabrio?
Ja, mit dem Ecto 1 Saab Cabrio. Und da sind wir natürlich ja, ganz wild in Gange. Also ich war vorhin auch noch kurz da, beziehungsweise dann aus anderen Gründen, weil Teile verschwunden sind irgendwie. Paketdienstleister hat es irgendwo abgegeben, aber nicht da, wo es hätte hinkommen sollen und alles schwierig. Auf jeden Fall Paket wohl weg. Das heißt, das fällt dann damit flach. Also wir werden den Wagen am Samstag auf jeden Fall veröffentlichen. Wir müssen da so 1, 2, 3 Einsparungen jetzt Zugeständnisse machen, weil eben, wie gesagt, ein nicht unwichtiges Paket weg ist mit Teilen und ja, werden wir so machen müssen. Also trotzdem ist der Wagen, also ich sag mal, der wird am Samstag zu 90% wird er fertig sein. Klar, im Innenraum 1, 2 Kleinigkeiten. Aber das wird auf jeden Fall ein super, super Hingucker. Und da bin ich auch ganz gespannt, wenn dann da Reaktionen kommen, wie die dann ausfallen. Also natürlich wird es auch immer Leute geben, die werden dann sagen, also oder so, es gab auch Leute, wie ich ja schon mal erzählt habe, die den 124er doof fanden. Und da wird es auch viele Leute geben, die sagen, warum habt ihr den 124er nicht mehr? Warum jetzt den? Na, aber das muss man.
Das kann natürlich auch
genau,
sein,
klar. Das muss man dann einfach mal abwarten. Aber ich fände es eben trotzdem schön, auch wenn es denn nicht mehr der 124er ist, also diese Welt quasi dann ausgeträumt ist. Der Wagen, der 124er, wird bei der Parade auch noch mitfahren als Zugfahrzeug für einen Anhänger. Ja, und der andere Wagen, der neue, der hat halt keine Anhängerkupplung. Klar, aber ich denke, der neue Wagen, der wird auch wieder seine Begeisterung, dann andere Leute vielleicht, aber wird auch seine Begeisterung finden. Vielleicht können wir natürlich den einen oder anderen durchaus auch von unseren Hörern, Zuhörern und Zuhörerinnen mitreißen, auch den Wagen toll zu finden. Ja, wollen wir sehen. Also,
ja, wer schon Saab, also wer kann Saab halt schön finden, ne? Ist halt schwierig, ne?
Ja, aber tatsächlich, wir verlassen natürlich jetzt irgendwie diese Mercedes 124 oder S, nee, was war das? SS 124?
Kombi? Ja, das hast du doch gelernt, natürlich.
Ja, ich war gerade nicht sicher, aber naja. Dieses Fragende in meiner Stimme war gerade, das hat mich selber verunsichert. nee, also der W124 T-Modell oder auch S124, genau. Also wir haben damit die Mercedes 124er Welt ja nun verlassen und da ist dann wirklich die Frage, ob es eben dann trotzdem Leute gibt, die noch sagen, der ist aber auch geil. Das würde mich einfach mal so am Rande interessieren. Am Ende ist es dann einfach, wie es ist. Und ich freue mich auch, das haben wir ja schon geklärt, weil wir so wunderbare Buddies sind, freue ich mich auch trotz allem, was da kommt, noch weiterhin hier mitsprechen zu dürfen.
Naja, solange er bei der Veranstaltung der 124er dieses Jahr noch mitfährt, kriege ich ja vielleicht das ein oder andere Foto vom 124er, um daraus irgendwie was zu machen. Und ja, dann nächstes Jahr gibt es dann halt keinen Artikel mehr bei uns, ist ja dann auch klar, ne?
Ja, möglicherweise. Das Risiko müssen wir nun eingehen. Aber die leider ist die Welt, die wir bisher gefahren haben, ausgeträumt. Oder der Traum, wie auch immer. Wir müssen leider einen Schritt weitergehen. Das ist nun mal so.
Ja gut, wir werden es sehen. Also ich meine, ich weiß ja, was da kommt. Das ist ja ein halbes Geheimnis nur für mich. Und ich muss ganz ehrlich sagen, was er da macht, also optisch gefällt es mir. Was da kommt, weiß ich noch nicht, ob ich begeistert bin.
Ja, also was ich schon mal vorab so sagen kann, was man natürlich dann am Samstag so bei der Parade nicht sehen wird. Es ist auf jeden Fall so, dass der auch richtig coole Innenausbauten hat und so weiter. Und eben, dass da auch eine, also wie es bei dem echten Ecto 1 auch ist, wenn man hinten die Klappe aufmacht, den Kofferraum aufmacht, dann ist dort ein Auszug, auf dem dann, also es war eigentlich bei dem echten Ecto 1 da wo die Krankentrage reingeschoben wurde, da stehen dann im Prinzip auf dieser Krankentrage, da ist dann einfach nur eine Fläche oben drauf, wo sie dann die Packs draufstehen haben für die Leute, die halt im Auto sitzen. Also bei uns konnten wir das natürlich ganz so nicht umsetzen, aber wir sind da halt sehr, sehr nah dran gekommen und aber eben doch irgendwie anders. Also das ist jetzt kein besonders gehaltvoller Satz hier zu sagen. Wir konnten das nicht so umsetzen, aber sind ganz nah dran. Aber wer es dann sieht, der weiß, was ich meine. Und ja, Innenausbauten, also wir können tatsächlich dann auch mit 4 Mann fahren, was wir bisher halt nicht konnten. Und haben das alles ein bisschen anders gelöst, dass dann eben ja, den, ich sag mal, wir dem Einsatzzweck des Ecto 1, nämlich als, ja, als Einsatzfahrzeug sozusagen, dass wir dem schon sehr viel näher gekommen sind, als man das erstmal hätte vermuten können mit diesem Fahrzeug.
Ja gut, das war ja beim 124er schon so ein Thema, dass man überhaupt sich da so ran getastet hat, daraus irgendwie ein Ecto zu bauen. Da gibt's ja halt auch seine eigene Story zu, haben wir ja auch schon drüber gesprochen. Und das ist ja valide und passte, ne? Auch wenn es auf den ersten Blick so ein bisschen befremdlich wirkt oder na, vielleicht ist befremdlich der falsche Ausdruck, aber so warum so? Und da gibt's ja eine valide Antwort zu. Es ist ja einfach.
Genau. Also ganz klar, und ich denke, dass wir diese valide Antwort, die wir ja zu dem 124er hatten, die haben wir auch zu dem neuen Wagen. Da gibt's auch eine sehr schöne stimmige Herleitung, dass man halt wirklich sagen kann, dass das ganze, ich sag mal so, diese ganze Ghostbusters-Welt, so wo er dann ja eingesetzt wird, dass das dann auch wieder stimmig ist und man nicht sagt, warum denn den?
Ja.
Also letztendlich, klaro, wir sind der 124er als T-Modell, der ist ja nun mal in Bremen vom Band gelaufen. Das heißt, das ist als Bremer Club natürlich sowieso schon mal irgendwie ein Auto, wo man prinzipiell schon mal sagt, der käme also sehr, sehr gut in Frage. Der hat super viel Platz, klaro. Also wir haben unsere Veranstaltungsgeschichten, die haben wir dann im Kofferraum wirklich gut reingekriegt. Und ich finde halt, dass der, wie gesagt, Geschmackssache hin oder her, ist nicht jedermanns Geschmack, ohne Frage, aber ich finde eben, dass der mit diesem Umbau, persönlich fand ich, dass er sehr ästhetisch halt damit aussah. Also es ist halt alles irgendwie gepasst hat. Der war sehr stimmig so. Also hätte man durchaus, sag ich mal, ein schlechteres Bild abgeben können.
Nee, also auch das, was ihr umbaumäßig gemacht habt, rein, die reine Optik jetzt unabhängig davon, was es für ein Auto gewesen ist, ich fand es auch mega. Also tatsächlich. Das ja, ist auch kein Geheimnis, dass es mir vor Jahren ist der Wagen mir ja mal begegnet. Ich glaube, da hatte ich Fotos von dem Wagen. Da war das noch nicht eurer. Mhm. Ne? Da war das noch bei dem Vorgängerclub. Und da habe ich so gedacht, warum macht man sowas hin und her? Und keine Ahnung, dann ein paar Jahre später haben wir uns kennengelernt, ja eher durch einen Zufall quasi. Mhm. Und dann war das ja eher so beiläufig, dass das halt der Ghostbusters-Wagen ist. Und mir gefiel der Wagen. So, und dann habe ich irgendwann durch Zufall, ja, bin ich ja durch unser Forum, durch die Community durch und habe mal so ein bisschen da gestöbert, was, wo, wie. Und dann fiel mir ein, ich habe da noch irgendwo mal alte Bilder gesehen von dem Wagen, um sie dir zu zeigen. Und lese dann so meinen Kommentar, so nach dem Motto so, was ist denn das? Warum macht man denn sowas? Was soll das? Und ja, so kann man halt auch mal seine Meinung ändern.
Ja, zumal das eben witzigerweise ja gar nicht so erst geändert hast, wo du dann, ich sag mal, dass du jetzt mit diesem Negativbild da reingegangen bist und dann irgendwann im Nachgang, wo du mich dann oder wir uns dann kennengelernt haben und dann ich dir dann die Story dazu erzählt habe und so, dass du dann langsam so rübergekommen bist auf die Seite von wegen, auf die helle Seite der Macht sozusagen. Nee, das war schon, du bist da ja völlig frei gewesen und hast dich ja gar nicht mehr daran erinnert, dass du da irgendwann vor Jahren das mal irgendwie kommentiert hast. Das fand ich
doch. Nee, korrekt, ja. Genau. Ich habe meinen Kommentar gelesen und habe mich echt gewundert, wann hast du das mal geschrieben und warum?
Das fand ich halt auch total witzig. Tatsächlich fährt übrigens noch ein 124er als Ecto 1 in Spanien. Ich glaube, Spanien fährt der. Oder Italien? Nee, ich glaube, Spanien war das.
Okay.
Der fährt da tatsächlich noch rum. Die haben das auch ziemlich weit getrieben mit dem Wagen. Das muss man tatsächlich sagen. Also die haben die ein oder andere Lösung, die wir so nicht hingekriegt haben, die haben die richtig toll hingekriegt. Also muss man wirklich sagen, dass Auch nicht schlecht. Also das ist auch wieder, ich weiß gar nicht, da haben wir dann irgendwann, wir fuhren ja nun diesen 124er, haben wir irgendwann, ich weiß gar nicht über welche Ecken, diese Fotos zugesendet bekommen, über Facebook. Da gibt es irgendwo, ich meine, es war Spanien, gibt es einen Club, da ist der 124er tatsächlich aktuell, oder ich habe jetzt schon längere Zeit keine Artikel mehr gesehen von den Kollegen, aber das Teil fuhr bis vor kurzem zumindest, oder naja, bis vor kurzem, also bis zuletzt, als ich noch Dinger gekriegt habe, hier irgendwelche Vorschläge oder hier so, man kriegt ja immer mal wieder irgendwelche aktuellen Artikel da vorgeschlagen, da habe ich ab und zu noch mal irgendwie von denen auch was gesehen. Jetzt seit ein halbes, dreiviertel Jahr auch nicht mehr.
Also mir ist auf jeden Fall mal aus einem spanischen, also ob das jetzt ein Club ist, weiß man nicht, aber ein spanisches Fahrzeug, ein Ghostbusters Ecto auf Volvo-Basis, den habe ich mal gesehen.
Den gibt es ja tatsächlich. Da, wo wir unseren Herr hatten, Ghostbusters Niedersachsen, da ist tatsächlich ein Volvo, also ein Ecto 1 auf Volvo-Basis, allerdings mehr Zeichentrickfilm basierend. Also die Real Ghostbusters sind es dann, ja.
Ja, ja.
Der basiert eher auf diesen Zeichentrickfilm und der fährt auch, ja tatsächlich. Also das ist der Club Niedersachsen, die haben den auch aktuell in Arbeit. Also sie fahren mit dem auch zu den Treffen, zu irgendwelchen Veranstaltungen so auch hin. Das ist, wie gesagt, noch ein bisschen, der ist ein bisschen verspielter noch umgebaut, weil es eben, wie gesagt, auf dieser Zeichentrickserie basiert und oder zumindest viele Inspirationen sind aus der Zeichentrickserie damit eingeflossen, so rum wollen wir es mal sagen. Das war bei uns ja nicht. Klar, das Zeichen vorne auf der Motorhaube, dass das kein Mercedes-Stern ist, sondern eben der No-Ghost, das ist eben genau ein Teil vom Zeichentrickfilm, aber das war bei uns dann eben auch das Einzige.
Was ich ja bei eurem Ecto so mega schön und stilistisch finde, dass ihr da ja aus den Chrombuchstaben, dass da einfach Ecto 1 draufsteht aus den originalen Mercedes-Schriftzeichen. Also das ist echt ganz cool.
Ja, tatsächlich, die werden wir auch, so sehr das auch Stilbruch sein mag, aber die werden wir auch mitnehmen auf den neuen Ecto 1.
Okay.
Also wir werden tatsächlich diesen Ecto 1, den 124er, den werden wir jetzt auch abrüsten nach dem Freimarktumzug. Der wird dann auf jeden Fall außer Dienst gestellt und dann geht der auch, der ist dann ja wieder ganz normal weiß. Innen drin ist er dann schon zurückgebaut und die Scheiben, alles wird wieder gecleant und so weiter und dann ist das ein normaler weißer Kombi, der dann letztendlich auch in den Verkauf geht.
Ja, können wir dann ja auch mal hier teilen. Vielleicht hat da ja irgendwer Interesse dran. Ja.
Tatsächlich wollte ich auch noch die hier den Link zu der Verkaufsanzeige von meinem 124er Benziner, den 200er. Mhm. Die wollte ich auch noch einreichen sozusagen, also dir schenken und dann, ja. Wenn da jemand Interesse hat, dann kann man natürlich über alles sprechen, also gerne bei Fragen an uns wenden.
So, werden wir das dann verlinken. Sobald ich das von dir habe, kommt das mit in die Shownotes.
Jawohl.
Und dann geht es da hoffentlich relativ schnell zur Sache im Sinne des Verkaufs.
Jawohl, genau.
Gut, was haben wir noch von eurer Rückreise? Da auch alles wunderbar gemeistert mit dem 212. Irgendwelche Dinge, die dir noch aufgefallen sind. Ich habe mich mal eingelesen in deine Sitzheizung tatsächlich. Also ich habe mehrere Quellen gelesen und hin und her geguckt und eigentlich schreiben alle, dass deine Sitzmatte dann kaputt ist. Also die so ein Kabelbruch in der Heizmatte würde sich halt dadurch zeigen, dass die angesteuert wird, feststellt, oh, ich habe keinen Durchgang und wieder ausgeht.
Das wäre dann genau das, was es macht, ja. Ist die denn leicht gewechselt? Das ist wahrscheinlich Sitz auseinander, Polstern und so, oder?
Beim 212er weiß ich es tatsächlich gar nicht. Also bei meinem 210 ist es so, dass auch nur meine Sitzfläche noch heizt, meine Rückenlehne nicht mehr. Da ist auch, wenn du die Stecker abziehst und halt mal durchmisst, hast du keinen Durchgang. Also ist irgendwo ein Kabelbruch bzw. Heizdrahtbruch und die sind im Lederpolster eingenäht.
Ehrlich. Das
so.
Ja, wird vermutlich.
Wenn du Glück hast, ist es beim 212 wieder eingeschoben, so wie es auch beim 124er mal relativ einfach war, da ranzukommen. Ich weiß nicht, ob sie gedacht haben, beim 210er war es Driss, wir ändern das mal wieder, oder ob man komplett auf eingenäht umgesprungen ist. Also ich werde tatsächlich mal meine Rückenlehne, werde die mal abziehen, das Leder mal runterziehen. Das ist ja eigentlich kein Hexenwerk, ne? Wenn du das mit Ruhe machst und das dann ordentlich wieder aufgespannt kriegst, ist das alles gut. Und dann werde ich mir mal die Matte mal angucken. Eventuell sieht man da schon direkt von außen quasi am Stoff, wo es vielleicht durchgeschmort ist, dass man das einfach wieder brückt mit einem Stückchen Kabel und das repariert bekommt. Oder ob es halt wirklich hinüber ist, und weil man es vielleicht gar nicht so sehen kann. Ne? Nur weil man es halt durchmessen kann, heißt es ja immer noch nicht, dass man den Kabelbruch einfach findet, naja, beziehungsweise den Drahtbruch, der ja noch schlimmer zu finden ist als der Kabelbruch.
Ja, ist so. Also da, weiß nicht, ich bin da bei mir, ich würde eigentlich schon gerne haben, dass die läuft. Deswegen muss ich ja mal rausfinden, ob das wirklich eingeschoben ist oder ob das halt eingenäht ist. Und wenn es eingenäht ist, da jetzt irgendwie das Leder da abzuziehen, das traue ich mir dann, glaube ich, nicht so richtig zu. Da habe ich irgendwie, ich meine, das kriege ich schon hin irgendwie, aber die Frage ist, das Abziehen und so ist ja mal nicht das Drama, und das auch vorsichtig abziehen und so ist alles in Ordnung. Die Frage ist eben, ob man es wieder vernünftig draufkriegt. Dass es hinterher nicht irgendwie, was weiß ich, faltig oder dass da irgendwelche Polsterung nicht mehr da sitzt, wo sie sitzen muss oder so, da habe ich eher mal Löschen.
Also ich habe es damals beim 124er gemacht, da hatte ich ja keine elektrischen Sitze drin und habe meine Lederausstattung auf Sitzgestelle umgezogen quasi von einer Stoffausstattung, die aber halt elektrisch waren, und das war überhaupt kein Problem. Also bei dem 124er kannst du das mega gut machen, das ist super selbsterklärend, das spannt sich von alleine und du legst quasi die Sitzkissen einfach drauf und dann wird einfach quasi am Rand der Sitzfläche wird einfach nur so eine Lasche jeweils in so Führungen gedrückt, das wird umgeklappt und dadurch spannt sich das und mega. Also das ist ohne Probleme, deshalb traue ich mir das halt auch zu, das beim 210 zu machen, obwohl ich nicht weiß, ob es da so schön gelöst ist, wie es beim 124er der Fall war, aber das werde ich mir tatsächlich mal anschauen.
Das müsste ich mir auch mal angucken, weil das weiß ich, was du meinst beim 124er, das kenne ich wohl. Ich gehe davon aus, dass es beim 212er jetzt nicht mehr so ist, aber das müsste ich mir tatsächlich auch noch mal angucken.
Ich fürchte es auch fast. Ich fürchte auch, dass ich beim 210 wahrscheinlich fluchen werde. Vielleicht schaue ich mir tatsächlich erstmal die Polsterung aus meinem Schlachter an, von der Stoffausstattung. Vielleicht ziehe ich die erstmal runter und gucke mal, wie das da aussieht. Und da fällt mir gerade ein, die Stoffausstattung vom 210 Schlachter hat auch Sitzheizung. Vielleicht messe ich die mal durch, ob ich da eine passende Heizmatte habe, die ich sonst da aus dem Polster geschnitten kriege, von hinten vielleicht. Und vielleicht kann man da dann analog dazu das irgendwie im Ledersitz wieder irgendwie funktionsfähig bekommen.
Ja, fände ich schon schön. Also ich habe immer gedacht, das Letzte, wo ich irgendwie friere, ist der Hintern, wenn ich da im Sitz sitze, im Winter. Gerade bei Ledersitzen ist ja schon mal ein Thema. Und weiß ich, so wenn du mit dem Rücken und Hintern da so im Sitz bist, dachte ich immer, da frierst du nicht, das wird schon. Also dass du deine Finger und was weiß ich frierst, wenn du fährst im Winter, die ersten, was weiß ich, 10 Minuten oder Viertelstunde oder was. Das ist ja alles bekannt, aber im Sitz habe ich jetzt nicht gedacht. Hab mich nie irgendwie gejuckt. Allerdings habe ich dann irgendwann eine Sitzheizung mal gehabt und habe dann gedacht, yo, das ist wirklich cool. Also vorher habe ich ja immer gedacht, Quatsch, brauchst du nicht. Völliger Käse. Hab nie verstanden, oder ich habe es ja nicht gekannt, aber nie verstanden, warum Leute so von der Sitzheizung schwärmen. Und dann bin ich da, hatte ich ja nun selber eine, und da habe ich gedacht, das ist tatsächlich echt richtig cool. Ist wirklich schön. Also wenn man da im Winter oder in überhaupt kalten Tagen sich auf den Sitz setzt, der dann vorgewärmt ist, 100%ig.
Nee, also für mich, es gibt nichts Geileres als eine Sitzheizung. Auch gerade, ich bin halt jemand, ich habe immer mal so Probleme so mit dem Rücken, so im unteren Lendenwirbelbereich oder sowas. Und genau, sich dann auf so einen Mercedes-Sitz zu setzen, die Sitzheizung, nur nicht mal orthopädischer Sitz, einfach Sitzheizung an und einfach nur schön ein bisschen Wärme drauf. Gibt für mich nichts Besseres.
Ich habe ja bei mir diese orthopädischen Sitze drin, die dann so aufpumpen und was weiß ich da überall, so Luftpolster machen und so. Ich nutze tatsächlich nur dieses untere Kissen im Rücken. Also das, was hinten im Rücken, als wenn du ein Kissen in den Sitz legst, hinten am Rücken legst.
So, ja.
Das nutze ich tatsächlich, finde ich sehr, sehr angenehm. Das andere, das brauche ich jetzt alles nicht so, aber Sitzheizung. Das wäre noch was.
Sag mal, also ich habe, während du gerade wieder einen Schwall aus deiner 212er Story erzählst, ja, habe ich natürlich nochmal wieder in Unterlagen reingeguckt. Also tatsächlich gibt es originale Mercedes-Benz Heizmatten für die Baureihe 212 als Ersatzteile. Ich gehe nicht davon aus, dass es die gäbe, wenn die einzunähen wären, weil ich weiß, beim 210 bestellst du einen kompletten Lederbezug, wo das drin ist. Die scheint es beim 212, scheint es Einzelteile zu sein. Und die besteht auch nicht nur aus einer Matte, die besteht aus mehreren Matten. Die hat nämlich eine Matte, die oben so quasi in den Schultern ist und dann an den Seiten runtergeht. Dann hast du noch eine, wirklich die Rückenlehne. Und dann gibt es unten auch eine oder zwei sogar, je nachdem, ob du diesen aktiven Sitz hast, um die Sitzfläche seitlich noch so ein bisschen aufzupumpen. Da ist wohl auch nochmal ein Unterschied.
Ja, die habe ich.
Da müsste man dann das konkret ich, ja, gucken, was du da für Kissen brauchst. Aber es gibt die als ganz normales Mercedes-Ersatzteil. Und dann wäre die Sitzfläche, da habe ich sie gefunden, die Sitzfläche besteht aus zwei Kissen, die mit Steckern verbunden sind. Genau. Das ist einmal also quasi wirklich dein Gesäß und einmal der Rahmen als U. Ne? Und das gleiche auch hinten an der Rückenlehne wohl.
Man müsste dann vor allem erstmal rausfinden, welches von all denen kaputt ist.
Na gut, das kannst du ja wirklich durchmessen.
Ja, genau,
du kannst ja unterm Sitz, ja. Musst du mal gucken, welche Stecker das ist. In der Regel ist es ein Steckerchen für die Sitzfläche und einen für oben. Wenn, das kann ich dir jetzt ja schon sagen, die beiden Sitzkissen, also quasi Rückenlehne sind zwei und Sitzfläche sind zwei, die sind jeweils mit einem Steckerchen verbunden, was dann aber nur noch als ein Stecker unten an den Sitz, ans Steuergerät oder wie das beim 212er gelöst ist, geht. Und den kannst du auf jeden Fall auf Durchgang messen. Dann weißt du zwar noch nicht, welches dieser beiden Sitzkissen es ist, aber du siehst da schon mal, was es ist. Und dann kann man da aber reingucken. Und wie gesagt, wenn es das als originales Ersatzteil gibt, dann ist es auch eigentlich nicht eingenäht. Weil ich weiß, beim 210 hast du offiziell wirklich einen neuen Lederbezug gekauft mit dem eingenähten Sitzheizungskissen, was natürlich immens teuer war.
Sag mal, ich habe noch eine andere Frage. Also da werde ich tatsächlich mal gucken, dass ich das, die Stecker muss ich mal gucken, wo die sitzen, dass ich zumindest erstmal den Hauptstecker werde ich ja finden, aber die in dem Sitz, da muss ich mal sehen, wo ich die dann zu greifen kriege, dass ich da mal auseinanderzubbel und dann entsprechend auch den Durchgang messe. Das werde ich mir mal vor zu Gemüte führen. Das andere ist aber, ich habe ja das automatische Ablendassistenten, genau, so heißt es. Kannst du mir folgen?
Ich warte darauf, dass du weiterredest.
Gut, den habe ich. Ich blick noch nicht so recht, wann der aufblendet und wann nicht. Also wann der dann hochblendet, also sagt, ich darf Fernlicht anmachen, wann nicht. Hat das mit Geschwindigkeit zu tun? Hat das mit klare Reflexionen von, also ich sag mal, Scheinwerfer, rot oder weiß, die sieht er ja, da sagt er, alles klar, ich muss runter, auf Ablendlicht gehen. Und wenn er dann in gewissen Situationen, also ich habe da noch kein Muster ersehen können, dann blendet er hoch. Also dann macht er Fernlicht an. Ist dir da irgendwas bekannt, wie sowas funktioniert? Aber es ist wahrscheinlich auch wieder von Baureihe zu Baureihe auch alles unterschiedlich, möglicherweise. Also bei 212er ist halt so, dass sich mir nicht so richtig erschließt, wann er Fernlicht anmacht und wann nicht. Also ich kenne es halt oder dachte es so, dass er Fernlicht ausmacht, wenn er Scheinwerfer rot oder weiß sieht. Wenn natürlich meine Reflexion von einem Verkehrsschild zu hell ist, dann kann er das nicht unterscheiden, blendet auch ab. Aber ich habe so das Gefühl, dass ich, dass es auch vielleicht geschwindigkeitsrelevant ist. Aber andererseits kann das auch nicht, weil ich kann es einfach nicht sagen. Ich kann es nicht eingrenzen, was da, wie das funktioniert. Also, weil ich, manchmal macht das an, dann macht das aber in der Stadt auch an. Also in der Stadt, ich bin jetzt ja in Paris auch durch Dörfer gefahren und die sind halt abends alle nicht beleuchtet. Da, wo ich jetzt durchgefahren bin. Und, oder nachts. Und da habe ich dann das Fernlicht angemacht, ging aber nicht an. Weil er irgendwie meint, dass irgendwas da ist, was ihn juckt, warum er es eben nicht anmacht. Ne, da muss die Automatik halt ausmachen, dann geht's.
Also es gibt tatsächlich zweierlei. Also es gibt einmal ein Intelligent Light System, das ist die Sonderausstattung 642, die war bestellbar. Und es gibt einmal die 628. Das wäre der adaptive Fernlichtassistent. Jetzt wäre grundsätzlich die Frage, was ist in deinem Auto überhaupt verbaut?
Ich habe dir die Seriennummer bereits geschickt, die Fahrgestellnummer.
Gut, das können wir jetzt während dem Podcast dann nicht prüfen, weil ich dafür an den PC muss und das jetzt hier tatsächlich gar nicht sehen kann.
Das müssen wir auch.
Das heißt, ich würde da mal meine Hausaufgaben machen.
Das wäre nett.
Und dann müsste man da mal reinschauen.
Genau.
Es ist halt die Frage, was wirklich in dem Fahrzeug drin verbaut gewesen ist. Weil wenn ich jetzt über die Abblendfunktion einfach mal an den Spiegeln beim 210er denke, läuft sie einfach über Fotodioden. Ich glaube nicht, dass das beim Fahrtlicht in einem deutlich neueren Fahrzeug so geregelt ist. Da ist ja eigentlich eher irgendwas mit Sensoren, Radar, Kameratechnik, was auch immer. Ich müsste da tatsächlich reingucken, weil ich nicht genau weiß, welches System das in diesem Fall ist. Ob es halt dann die 628 oder die 642 ist.
Das wäre cool, wenn du das einmal gucken kannst und dann können wir ja noch drüber reden. Also das ist aber das, was mich wirklich beim Fahren dort öfter mal, wo ich dann, oh, jetzt muss, dann musst du wieder die Automatik ausmachen. Weil an sich finde ich die echt tatsächlich super. Also ich finde das auch schön, wenn ich das manuell anmache, dann klickt es an. Wenn ich aber, wenn er das dann aufgrund von eben irgendwelchen Umständen dann auf wieder aufblendet, also auf Fernlicht geht, dann geht das so langsam hoch und es ist dann an. Also es sieht auch total cool aus.
Ja, wie gesagt, da müsste man echt mal reinschauen, was es genau ist. Also es gab verschiedene, es gab auch einen adaptiven Fernlichtassistenten Plus, der konnte wieder was mehr als der normale, dann gab es irgendwie so ein bisschen was Abgespecktes. Da müsste ich konkret, weil ich beide Systeme logischerweise noch nicht ausprobieren konnte, müsste ich da tatsächlich dann erstmal reinschauen, was hast du, und dann kann man in der Liste reinschauen, wie soll das Ganze funktionieren und was soll es gemacht haben, und dann kann man halt feststellen, macht dein Auto noch das, was es soll, oder halt eben nicht. Im Zweifelsfalle, ich weiß, du machst das genauso gerne wie ich, einfach mal ins Handbuch gucken.
Ja, da habe ich reingeguckt. Das habe ich gemacht. Und da steht tatsächlich ja alle möglichen Ausstattungsvarianten. Haben Sie das Fahrzeug so und so, dann macht er dies und das.
Ach, okay. Ja,
also da konnte ich nämlich eben genau nicht so richtig ersehen, was er da tun soll. Dass er natürlich abblendet, wenn da irgendwelche Scheinwerfer sind und so, das habe ich soweit sehen können. Ich habe jetzt den Wortlaut nicht mehr im Kopf, aber das habe ich auf jeden Fall so auch irgendwie gelesen. Ich will mal nächstes Mal gucken, dass ich dann das Bordbuch einmal mit reinnehme und dann kann man mal gucken, was da wortwörtlich drin steht, zu dem, was dann verbaut ist.
Ja, früher, wenn ich jetzt an 124er Zeiten denke, hattest du ja ein Handbuch. Das war gültig für alles.
Ja, genau.
Und hattest du dann Sonderausstattung zusätzlich drin, gab es Zusatzhandbücher dabei. Ob es jetzt eine der Kupplung war, ob es AMG-Paket war und so weiter. Dass man jetzt heute natürlich dann einfach alles reinhaut und du musst dann selber mal gucken, was habe ich überhaupt. Oh, ich weiß halt nicht, ob das so schlau ist.
Ich finde es halt blöd, weil ich einfach schlicht diesen, dadurch, dass ich jetzt natürlich den Wagen gebraucht gekauft habe, weiß ich im Grunde gar nicht so genau, was da alles drin ist.
Ja, das ist natürlich ein bisschen schwierig dann.
Genau, und du hast ja keine weiteren Unterlagen, du weißt nicht, was im Kauf zum Kaufzeitpunkt alles angekreuzt wurde oder auch nicht. Und deswegen wird es natürlich dann schwierig zu sagen, ich habe die und die Variante, steht ja nirgendwo. Also wir reden jetzt von diesen Add-ons, sag ich mal.
Das stimmt. Aber da gucken wir rein und dann können wir ja mal über deine ganze Ausstattung mal sprechen. In diesem Sinne, wenn wir schon von Licht reden, was ausgeht, dann machen wir ja auch Schluss, oder?
Ich würde sagen, das war eigentlich das beste Thema jetzt, ne? Dann machen wir schön das Licht zu, aus, die Augen zu, und dann kommt das Sandmännchen und streut uns
alles in die Augen.
Alles in die Augen. Morgen früh haben wir ein Problem. Nee, also dann so würde ich sagen, in diesem Sinne, euch allen an den Radios, es ist ja auch 1000 Jahre her, überleg dir das mal.
An den mobilen Empfangsgeräten.
Ja, aber an den Radios, das ist doch auch schon alles, überleg dir das mal. Die Zeiten, wo wir gesessen haben, wo wir aufgenommen haben vom Radio und so, das ist doch Wahnsinn. Das ist alles, das ist ja auch schon über 30 Jahre her. Bei mir jetzt. Ach, länger, 35 Jahre.
Ich weiß gar nicht mehr, mit wie vielen Jahren ich da mal versucht habe, Musik aus dem Radio aufzunehmen, wo der Moderator dann eh immer drüber gesprochen hat.
Ja, das war ja das Ärgernis immer, genau.
Oh, Katastrophe.
Und nie ausgespielt. Und da hast du diese Kassette, die du für deine Freundin gemacht hast oder was, oder für selber, für dich so einen Zusammenschnitt, hast du dann diese Kassette. Daraus hat man ja wieder neue gemacht. Also das heißt, der andere, der hat dann, oh, das Lied hast du auch. Und dann hat man das Lied auch überspielt. Und da war aber immer dieses Gequakel, und hallo, da sind wir wieder. Das ist dann um die Welt gegangen, sag ich mal. Also nicht um die Welt, aber durch den ganzen Freundeskreis ist gegangen. Alle hatten diese Scheißversion, wo der Typ da am Ende einen reinquatscht.
Tja. So sah das aus.
Also, mit diesen Erinnerungen wollen wir euch jetzt allein lassen. Dann sagen wir mal schönen Abend und bis zum nächsten Mal.
Macht es gut. Danke fürs Reinhören. Ciao, ciao.
Und ich. Vielen Dank, dass ihr heute dabei wart. Es bedeutet uns unglaublich viel, dass ihr zugehört habt. Und wenn euch der Podcast gefällt, freuen wir uns sehr über eine 5-Sterne-Bewertung und eine Rezension. Das hilft uns enorm weiterhin, spannende Inhalte zu liefern. Und falls ihr nicht wisst, wie das geht, schaut gerne auf www.mb-baureihen.de/podcast vorbei. Dort haben wir eine einfache Anleitung für euch. Vergesst auch nicht, den Podcast kostenlos auf eurem Podcast-Player zu abonnieren. So verpasst ihr keine zukünftigen Folgen und für uns verbessert sich das Ranking. Erzählt gern euren Freunden und Bekannten von uns und empfehlt uns weiter. Wir sagen Danke. Und bis zum nächsten Mal.